Christine and the Queens mit Come See auf Flux FM, 17 Uhr und gleich 10 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf eurem Lieblingsfamiliensender. Er hat die Mona Lisa gemalt und den Fallschirm erfunden und angeblicherweise noch so viele Dinge mehr. Am Donnerstag ist der 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Ein forschender Künstler, ein Universalgenie, sagt man. Als solches ist er in die Geschichte eingegangen. Ob eine gleichermaßen talentierte Leonarda genauso viel Ruhm geerntet hätte, das ist im Prinzip eine der zentralen Fragen, die wir jetzt klären mit Barbara Ventarola. Sie forscht zum weiblichen Geniekonzept an der Freien Uni Berlin und ist jetzt bei mir im Studio im Rahmen unserer Geniewoche, die wir ausgerufen haben, wegen Leonardo da Vincis 500. Todestag. Schönen guten Tag, Barbara, hallo.
Ja, hallo, hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, es wird geforscht zum weiblichen Geniekonzept. Der Begriff des Genies ist, wenn man das ein bisschen auch nur nachforscht, sofort männlich geprägt. Wahrscheinlich einer der Hauptgründe für dich, in diese Forschung einzusteigen.
Ja, ganz genau. Also das war so meine Erfahrung. Also als ich mich halt mit diesem, mit vielen Autorinnen beschäftigt habe, vor allem eine Autorin aus dem 17. Jahrhundert, schon ganz früh in Mexiko. Und da habe ich festgestellt, dass eben tatsächlich schon ganz früh Versuche unternommen wurden von Autorinnen, dieses männlich konnotierte Geniekonzept tatsächlich auch für sich in Anspruch nehmen, weil man eben feststellen kann, dass das diese männliche Konnotierung des Geniekonzepts, die ist nicht einfach so gewachsen, sondern die beruht auf Strategien, tatsächlich auf Strategien des Ausschlusses von Frauen, schon in der Biologie, schon in Geschlechterdiskursen, seit der Antike schon.
Ja, Charles Darwin hatten wir im Vorgespräch kurz erwähnt, den wir eigentlich später im Interview noch untergebracht hätten. Er hat ja behauptet, Frauen befänden sich in einem Dauerzustand der gestoppten Entwicklung und könnten allein deshalb keine Genies werden. Das sind dann so Aussagen, die historisch dazu führten, dass dieser Begriff auch sich nie geöffnet hat oder dass der nicht offener gestaltet wurde.
Ganz genau. Also Darwin, dieses Konzept, was du gerade vorgelesen hast oder gesagt hast, das geht schon auf die Antike zurück. Das hat schon Heraklit gesagt, Aristoteles, Platon, genau das ist die Idee. Also in der Antike hat man die Vorstellung gehabt, die Geschlechter sind nicht binär organisiert, Mann versus Frau, sondern auf so einem Kontinuum. Ja. Und die Frau ist eben genau dieses Konzept der gestoppten Entwicklung, weil sie nur mit dem kalten Element in Verbindung gebracht wurde und nicht mit der Hitze, die dann erst dazu führt, dass die Geschlechtsorgane ausgebildet werden und damit auch die Genialität und der Verstand. Also das ist eine ganz enge Verbindung zwischen Verstand und Sexualität.
Ja, da sind da wirklich auch sehr absurde Behauptungen aufgestellt worden. Genau. Ich habe vorhin in einem Text gelesen, dass es zum Beispiel durchaus als positive Eigenschaft gewertet wurde, wenn Männer als hysterisch quasi galten, die hatten dann quasi durch diese Hysterie die Fähigkeit, um quasi Genie zu sein oder was Geniales zu entwickeln, sei es gedanklich oder von mir aus auch in Form eines Gegenstandes. Bei Frauen ist aber die Hysterie quasi immer negativ konnotiert.
Ganz genau, das ist ganz interessant. Also dieses Geniekonzept, jetzt vor allem, weil es um Leonardo da Vinci geht, Renaissance, und in der Renaissance, auch schon seit der Antike, haben wir auch eine ambivalente Tendenz. Einerseits wird die Frau ausgeschlossen, andererseits wird das Weibliche kolonialisiert, kann man sagen. Also dass sich die Männer dann eigentlich Charakteristika zuschreiben, die weiblich konnotiert sind, wie jetzt Hysterie, was bei Männern dann Neurasthenie heißt, damit es eben nicht dieser weiblich konnotierte Begriff ist.
Und auch Autoren, die plötzlich sehr viel über Emotionen geschrieben haben, wurden quasi abgefeiert für ihre Genialität. Wenn aber dieselbe emotionale Grundlage quasi von einer Frau formuliert wurde, verschriftlicht wurde, dann war das
heißt, dann war es Hysterie
und
dann
konnte sie. Gefühlsduselig war
ganz
das dann.
Genau. Und so zum Beispiel argumentiert Schopenhauer. Der hat in Die Welt als Wille und Vorstellung im 31. Kapitel oder irgendwas, da entwickelt er auch dieses Konzept und da subsumiert der Kolonialisierte diese Konzepte der ganz starken Emotionalität und Sensibilität und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sagt er, die Frau kann kein Genie haben, weil sie subjektiv ist, also weil sie emotional ist. Völlig absurd argumentiert im Grunde.
Aber wenn quasi eine Majorität ein bestimmtes Ergebnis einer Forschung bevorzugt, dann ist auch völlig egal, was für ein Quatsch da erzählt wird. Auf dem Weg dahin, wenn das Ergebnis stimmt, sind die weißen alten Männer von damals schon, sind dann quasi happy. Jetzt gibt es natürlich Frauen, die sich gegen diese männliche Prägung des Geniebegriffs gewehrt haben, die auch gesagt haben, ich würde mich selber jetzt als Genie bezeichnen und diesen Geniebegriff deswegen oder durch mich selber, durch meine Arbeit auch öffnen. Gibt es denn auch vor allen Dingen jetzt wenn man über Schriften spricht, die schon Jahrhunderte zurückliegen, gibt es dann auch männliche Verfechter, die sagen, ein weiblicher Geniebegriff muss gefunden werden, beziehungsweise der Begriff muss sich der weiblichen Kunst, der weiblichen Genialität gegenüber öffnen.
Es gibt's aber sehr wenige. Mhm. Also zum Beispiel, also jetzt in der Antike wüsste ich keinen. Ja. So die frühesten sind tatsächlich in der Aufklärung Diderot, der sehr ambivalent ist, der auch einerseits negative, also ein negatives Weiblichkeitsbild hat, aber der ist ja sowieso immer so ambivalent und so abgründig. Aber er hat auch, und es gibt auch von ihm einen Genieartikel, also der wird jetzt ihm zugeschrieben, ja, oder einem seiner Kollegen. Und da entwickelt er schon einen Geniebegriff, der auch für Frauen zugänglich gemacht wird. Oder auch Condillac, es ist auch ein Aufklärungsdenker. Und später, es gibt sehr wenige, die auch Derrida irgendwann tatsächlich, mhm, der Dekonstruktivist im 20. Jahrhundert, der fordert auch einen weiblichen Geniebegriff.
Mhm. Aber wie gesagt, sind wenige. Ja, also im Prinzip wurde das dann eher eingefordert dann von weiblichen Autorinnen, ja, weiblichen Denkerinnen. Ja. Jetzt habe ich vorhin auch nochmal gelesen, dass es unter Umständen aus feministischer Perspektive gar nicht erstrebenswert sei, den Geniebegriff zu öffnen für weibliche Denkerinnen, weil der schon versaut ist im Prinzip, weil es ein Begriff ist, der männlich geprägt ist, der auch weiß geprägt ist, auch zum Teil antisemitisch, der sich zum Teil auch sehr kritisch mit der Masse auseinandersetzt, die Masse verabscheut. Das heißt, es gibt aus feministischer Perspektive durchaus auch die Idee, dass man diesen Begriff gar nicht öffnen sollte, weil er es nicht wert ist, oder wie kann man das verstehen?
Ja, also das ist ein schwieriges Thema, weil einerseits ist die Argumentation nachvollziehbar, mhm, andererseits ist der Genie ein Begriff, der nicht ausrottbar ist. Also, mhm, auch, man findet heutzutage auch so eine schöne Ambivalenz zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs oder der wissenschaftlichen Sphäre und der Alltagssphäre. Also, mhm, in der wissenschaftlichen Sphäre wird, das sind Versuche, die gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert, seit dem 19. Jahrhundert, den Geniebegriff zu dekonstruieren, also ihn abzuschaffen. Ja. Und gleichzeitig, das ist halt so ein Wiedergänger, es gibt so einen Philosophen, Hans Blumenberg, deutscher Philosoph, und der hat so ein Konzept, also der sagt, das ist ein Buch, Arbeit am Mythos, und der sagt, es gibt Mythen, oder der Mythos auch ist etwas, ist ein Wiedergänger, der ist nicht ausrottbar, weil er in den Köpfen drin ist.
Also das Genie als Mythos.
Genau, mhm, die Faszination ist so groß, dass es ist nicht dekonstruierbar.
Ja.
Und von daher ist es in meinen Augen naiv oder illusorisch zu sagen, wir müssen den Begriff abschaffen, weil er lässt sich nicht abschaffen. Ja. Also müssen wir ihn öffnen, einfach damit es genderneutral ist. Es, ja, ist einfach eine Verpflichtung sozusagen.
Ja. Dann muss eigentlich ein neuer Mythos geschaffen werden unter
Ganz
Umständen.
Genau. Ja. Ja. Und der Begriff, also jetzt sagen wir haben einen neuen Terminus, der wird sich nicht, ja, durchsetzen.
Nein, natürlich nicht.
Er ist einfach zu alt und zu faszinierend.
Ich finde es ganz interessant, dass in der deutschen Sprache das Genie ja im Prinzip neutral ist.
Ja, ja.
Also es ist weder männlich noch weiblich.
Ja,
ja, aber trotzdem ist es in der Tat was total mit Männlichkeit nach wie vor auch,
ja,
assoziiert wird.
Ja, ja. Also ja.
Ja, wir werden gleich noch ein bisschen weiter quatschen, würde ich sagen, hören, aber zwischendurch mal einen Song zum Thema, den ich gerade gefunden habe in der Flux FM Playlist, Die Heiterkeit, mit Stella Sommer am Gesang, mit einer weiblichen, genialen Künstlerin, möchte ich an dieser Stelle behaupten, ne, ist wirklich so, sie singt uns das Stückchen Genie bei der Arbeit, das passt doch, Die, ja, Heiterkeit
auf, wunderbar,
Flux FM. Ein Genie bei der Arbeit.
Ein Genie bei der Arbeit, Die Heiterkeit gehört auf Flux FM. Da Vinci, Goethe, Einstein, alles Genies, unbestreitbar, aber alles Männer. Wie Frauen sich den Begriff zurückerobern könnten, das bespreche ich jetzt nochmal mit der Literaturwissenschaftlerin Barbara Ventarola. Sie forscht zum weiblichen Genie-Konzept an der Freien Universität hier in Berlin und arbeitet auch gerade an einem Buch zum Genie-Begriff, zum weiblichen. Das ist schon angekündigt. Man kann schon sehen, dass du da arbeitest, aber es ist noch nicht ganz fertig oder es ist noch nicht verdielt. Man muss noch ein bisschen warten.
Genau, also es ist ein Sammelband und, ja, da muss man halt auf die Beiträge warten. Dann muss das alles formatiert werden. Aber es wird in diesem Jahr noch rauskommen.
Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass der Geniebegriff durchaus männlich geprägt ist und dass man dagegen im Prinzip forschend arbeiten kann und muss. Wie können sich denn Künstlerinnen, Denkerinnen den Begriff zurückerobern? Wir haben vorhin schon erwähnt, es gab Denkerinnen in der Vergangenheit, die den Begriff für sich entdeckt haben und die gesagt haben, ich bezeichne mich jetzt selber als Genie, damit ich diesen Begriff zurückerobere. Welche anderen Strategien kann es da noch geben? Muss es da vielleicht auch eine breite solidarische Front geben von Künstlerinnen, Denkerinnen und Frauen, die sich unter dem Begriff Genie wiederfinden könnten?
Ja, also ich denke, man muss auf verschiedenen Wegen arbeiten. Das eine ist, was ich jetzt im Augenblick eben mache, dass man erstmal die Geschichte nochmal neu liest, ja, um zu zeigen, dass in der Geschichte eben schon ganz viele Frauen weibliche Geniekonzepte entwickelt haben oder geschlechtsneutrale Geniekonzepte entwickelt haben, damit man einfach an dieses kollektive Unterbewusste rankommt, das ja durch die, das immer die Geschichte als Vorbild nimmt. Das ist nach wie vor so. Die Geschichte, die prägt auch unser Denken, also muss die Geschichte umgeschrieben werden, um das aktuelle Denken zu ändern. Das ist der eine Schritt. Und der andere ist, jetzt hast du gesagt, Solidarität von Frauen. Das alleine reicht eben nicht, sondern es muss eine Solidarität von Frauen und Männern sein. Also heißt, wir brauchen ein Umdenken auf beiden Seiten gewissermaßen und natürlich nicht nur Frauen und Männer, sondern auch alle Queeren und Transgender-Leute. Also das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, dass wir das auch, dass wir diesen Binarismus aufheben, weil wir eben auch feststellen können, gerade in den geschichtlichen Geniekonzepten habe ich vorhin schon erwähnt, dass also Männer dieses weibliche kolonialisieren und umgekehrt machen die Frauen das aber eben ein bisschen anders. Das ist ganz spannend. Die arbeiten dann mit so Hermaphroditismus-Konzepten, Transgender-Konzepten, Polygender-Konzepten und das ist ja spannend. Da kann man dann gewissermaßen alle Geschlechterausprägungen mit ins Boot holen. Ja, das ist auch ganz wichtig.
Das ist ja sowieso das, was man auch nochmal formulieren kann, ist, dass auch feministische Ziele ja durchaus erreicht werden, am besten, wenn alle zusammenarbeiten. Ganz genau. Eben nicht nur die Frauen sich solidarisieren, sondern wenn auch die Männer checken, dass es für alle besser ist, wenn solche Ideen umgedacht werden. Ich habe vorhin noch den Begriff des Renaissance Man im Kopf gehabt, wegen Da Vinci. Ja, da sagt man ja auch oft, das Universalgenie wird auch so als Renaissance Man bezeichnet. Renaissance Woman hört man dann auch nicht so oft, oder?
Ja, eben, weil das Genie-Konzept eben männlich konnotiert ist. Also jetzt direkt in der Renaissance gibt es auch weibliche Genies. Ja. Also zum Beispiel eine Schriftstellerin, Louise Labé heißt die, das ist eine Dichterin, die eben auch so mit diesen Genie-Konzepten, mit dem männlichen Genie-Konzept gearbeitet hat in ihrer Lyrik. Ja. Und später, so ab dem Barock, also ab dem 17. Jahrhundert, da häuft es sich dann auch sehr stark. Ja.
Jetzt haben wir hier Namen notiert, auch wie was weiß ich, Melita Benz als Erfinderin, Hannah Arendt, die Philosophin, Ada Lovelace, die quasi als erste Programmiererin der Weltgeschichte fast schon gilt. Gibt's denn Genies, weibliche Genies, die dir in deiner Arbeit besonders geholfen haben oder die du für dich entdeckt hast?
Ja, so als Literaturwissenschaftlerin sind es dann eben Künstlerinnen oder Autorinnen meistens. Wie gesagt, die ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, diese mexikanische, interessanterweise Nonne, die ins Kloster gegangen ist, weil Frauen damals eben anders nicht arbeiten konnten. Aha. Und da eben dann tatsächlich auch weibliche Geniekonzepte entwickelt hat und die gesamte Literatur eigentlich neu gelesen hat in Mexiko als Nonne im 17. Jahrhundert. Mhm. Und der auch tatsächlich, was Frauen selten passiert, in der Forschung dieses Label des Genialen auch schon zugewiesen wurde, weil sie eben wirklich so ein Wunderkind war und so weiter und so fort. Also die finde ich ganz toll. Und jetzt in der neueren Zeit, Marie Curie natürlich auch, und so Schriftstellerin wie Siri Just wird oder sowas, da würde ich auch sagen, da kann man durchaus sagen, das sind weibliche Genies.
Ja. Wie sieht jetzt die Arbeit am Buch aus? Wir hatten es vorhin schon erwähnt, es wird in diesem Jahr noch erscheinen. Welche Positionen werden in diesem Buch noch vertreten sein? Welche Co-Autorinnen hast du da rangeholt?
Also es sind auch Leute, die über Julia Kristeva arbeiten. Mhm. Sie hat ja auch zum 20. Jahrhundert weibliche Geniekonzepte entwickelt und eben Kolleginnen, eigentlich internationale Kolleginnen. Das ist dieser Sammelband und parallel dazu arbeite ich auch an der Monographie.
Ja, ist klar. Genie. Also ein Thema, das durchaus brandaktuell ist, hat absolut. Man das Gefühl, ja. Und auch eins, das finde ich ganz schön, hier nochmal weiter transportiert wird via Radio, denn das ist jetzt wirklich, glaube ich, nicht jedem in der Hörerschaft bewusst und jeder bewusst, dass dieser Geniebegriff so stark männlich geprägt ist. Eine Ahnung davon hatte ich vorher schon, aber wie stark das geschehen ist in der Historie, ist mir heute auch erst quasi deutlich geworden. Ist es denn, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass der Geniebegriff durchaus so ein bisschen versaut ist, fast schon, ist es denn richtig, dass Flux FM eine Geniewoche ins Leben gerufen hat?
Ja, also jetzt, wenn das weibliche Genie eine große Rolle spielt, ja. Und das sollte es dann auch die ganze Woche tun, dann finde ich es gut. Klar, auf jeden Fall, wie gesagt, der Begriff ist nicht dekonstruierbar und warum soll man dann so tun, als wenn man ihn dekonstruiert? Das ist einfach so faszinierend und wenn das weibliche Genie mit eine Rolle spielt, finde ich das durchaus legitim.
Gut, dann können wir weitermachen die Woche
bei mir mit im Studio. Den Frauen.
Ja, das ist glaube ich aber durchaus hier in der Flux FM Redaktion, die quasi weiblich geprägt ist, das ist, glaube ich, da durchaus schon so eingeplant. Insofern können wir wirklich weitermachen. Bei mir im Studio war Barbara Venteroller. Sie forscht zum weiblichen Geniekonzept an der Freien Universität Berlin und wird im Laufe des Jahres noch ein Buch zum Thema herausbringen. Wenn das fertig ist, können wir uns ja vielleicht nochmal für ein zweites kleines Interview verabreden und das Buch dann hier auch bewerben bei Flux FM.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ansonsten vielen Dank erstmal für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.